Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
Anforderungen nach mehr Nachhaltigkeit beim Wirtschaften und beim Einsatz der natürlichen Ressourcen mangelt es nicht. Aber die Umsetzung findet nur schleppend statt. Wie lässt sich aus dem theoretischen Wissen über Nachhaltigkeit praktische Politik ableiten? Das ist das Thema des Global Sustainability Strategy Forums, zu Deutsch etwa Globales Strategieforum für Nachhaltigkeit, das alle 2 Jahre rund 15 führende internationale Nachhaltigkeitsexpertinnen und Experten zu einer einwöchigen Klausurtagung zusammenbringen will, ähnlich wie der Club of Rome. Vergangene Woche fand das erste Expertentreffen statt. Andreas Beckmann hat es beobachtet.
Es sollte ein großer Wurf werden. Eine Transformation der Welt zum Besseren, versprachen die Vereinten Nationen im September 2015, als sie ihre Agenda für nachhaltige Entwicklung beschlossen. Gerade hatte die Weltorganisation ihr wichtigstes Millenniumsziel für die Hälfte der Menschheit erreicht. Niemand sollte mit weniger als $1,25 am Tag auskommen müssen. Mit der Agenda für nachhaltige Entwicklung wurden nun 17 weitergehende Ziele ins Auge gefasst. Den Hunger beenden etwa oder Zugang zu bezahlbarer und verlässlicher Energie, wobei gleichzeitig auch noch umgehende Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels angekündigt wurden. Die gesamte Agenda war allerdings unverbindlich gehalten, bemerkt die Politologin Elisabeth Hege vom Institut für nachhaltige Entwicklung und internationale Beziehungen in Paris.
Wenn man diese Nachhaltigkeitsziele verbindlich gemacht hätte, wären sie lange nicht so umfangreich, wie sie sind. Das ist immer auch eine Frage von Kompromiss. Wenn man unverbindliche Abkommen hat, dann können sie auch ehrgeiziger sein, weil sie den Ländern weniger Angst machen oder weil zumindest die dann niemand blockiert. Also ich glaube, wir hätten die Nachhaltigkeitsziele nie bekommen, wenn man darauf gepocht hätte, dass sie verbindlich sind.
Wenn Regierungen vor verbindlichen Festlegungen zurückschrecken, muss der Hintergrund aber nicht der Versuch sein, das Abkommen zu unterlaufen, ergänzt Ortwin Renn, der in Potsdam das Institut für transformative Nachhaltigkeitsforschung IASS leitet.
Wir müssen eben sehen, dass natürlich in vielen Ländern die Regierungen gar nicht den Durchgriff haben, das zu tun. Also wenn ich sage, ich möchte 40% oder 60% oder 80% weniger Kohlenstoff in der Energieerzeugung haben, also Dekarbonisierung, das Stichwort hier, was hat denn die Regierung für eine Möglichkeit, das zu tun? Sie kann ein Gesetz entlassen, aber das muss eingehalten werden. In vielen Ländern haben wir die Governance gar nicht dafür.
In manchen Staaten reicht der Einfluss der Regierung kaum über die Grenzen der Hauptstadt hinaus. Umso größer war die Hoffnung der UNO, dass die Regierungen gut funktionierender westlicher Länder vorangehen würden. Kleinere Staaten wie Finnland, Schweden oder Luxemburg tun das auch. Doch abgesehen von denen hat sich in Europa in puncto Nachhaltigkeit wenig bewegt, hat Elisabeth Hege in einer Untersuchung über die EU festgestellt.
Die EU hat sich eigentlich sehr stark für diese Nachhaltigkeitsziele eingesetzt in ihrer Verhandlung. Und jetzt sind eigentlich viele Akteure, auch international, ein bisschen irritiert, warum sie jetzt so wenig in der Umsetzung tut. In vielen Ländern sind diese Nachhaltigkeitsstrategien auch nur Papier eben und eben nicht wirklich verbunden mit tatsächlichen Aktionen oder Investitionen.
Ein einziges unverbindliches Papier habe die EU-Kommission seit 2015 zustande gebracht, kritisiert Elisabeth Hege, obwohl das Europäische Parlament Druck machte. Der könnte verschwinden, wenn im Mai bei den Europawahlen jener Rechtsruck einsetze, den die Meinungsforschungsinstitute voraussagen. Dann könnte sich auch in Europa der Trend verstärken, internationale Vereinbarungen nicht mehr so ernst zu nehmen. Genau der falsche Weg, meinen sowohl Ortwin Renn als auch die indische Ökonomin Jojita Gupta, die in Amsterdam eine Professur für Entwicklungspolitik innehat.
Im Englischen sagen wir auch Tribalism dazu, also jeder versucht, um seine eigene Gruppe in Zaun zu setzen und nur für die gut zu sorgen und dann für die anderen nicht mehr. Aber zurückzugehen zum Kirchturmsdenken ist halt nicht die Lösung, im Gegenteil, das erschwert die Probleme.
Wenn wir davon sprechen, dass wir bei der Umweltbelastung an planetare Grenzen stoßen, dann brauchen wir internationale Solidarität. Und das heißt vor allem, dass die reichen Länder des Nordens sich stärker einschränken müssen, damit die armen Staaten des Südens noch Spielraum für Wachstum haben, um die Armut zu bekämpfen.
Im Pariser Klimaschutzabkommen, das nur wenige Monate nach der Nachhaltigkeitsvereinbarung abgeschlossen wurde, war dieses Prinzip auch festgeschrieben worden. Nicht zuletzt, weil die Industriestaaten im Verlauf der Geschichte viel mehr zur Erderwärmung beigetragen haben als die Entwicklungsländer. Deutschland galt lange Zeit als Vorreiter für eine schnelle Reduzierung der Treibhausgase. Doch sowohl in der Industrie als auch im Verkehr und in der Landwirtschaft ist der Ausstoß in den letzten 10 Jahren nicht mehr zurückgegangen. Inzwischen hat die Große Koalition beschlossen, ihre Klimaschutzziele für 2020 einfach fallen zu lassen, weil sie nicht erreichbar seien. Shujita Gupta ist enttäuscht, aber nicht überrascht.
Die meisten westlichen Länder, auch Deutschland, stecken auf ihren eingefahrenen Wegen fest. Sie haben viel Kapital in alte Technologien investiert, etwa in der Autoindustrie, von der hunderttausende Jobs abhängen. Dann kann man sich nicht so einfach vom Verbrennungsmotor verabschieden. Die Entwicklungsländer sollten sie deshalb nicht nachahmen, sondern sie müssen sich fragen, wie sie die Fehler des Nordens vermeiden können.
China könnte zum Vorreiter in Sachen Nachhaltigkeit werden, denn dort gehe sowohl der Ausbau erneuerbarer Energien als auch der der Elektromobilität inzwischen rasant voran. Deutschland muss aufpassen, nicht den Anschluss zu verlieren. Noch befürwortet zwar eine Mehrheit der Bevölkerung etwa die Energiewende. Das zeigt das soziale Nachhaltigkeitsbarometer, das das IASS in Potsdam jährlich unter Leitung von Ortwin Renn erhebt. Doch die Skepsis wächst, weil immer mehr Leute die Auswirkungen der Energiewende als sozial ungerecht empfinden.
Wir sehen, dass weit über die Hälfte der Bevölkerung mit der Energiepolitik der Bundesregierung nicht zufrieden ist. Also die merken ja auch, einerseits wird der Strom teurer, andererseits werden aber die Ziele gleichzeitig nicht erreicht. Also das heißt, man kriegt das Schlechteste von beiden. Das kann auf Dauer natürlich nicht für mehr Vertrauen in die Politik sorgen.
Derzeit diskutiert die Bundesregierung ein Klimaschutzgesetz, in dem dann doch verbindliche Reduktionswerte festgeschrieben werden könnten. So hofft die Umweltministerin, die selbstgesteckten Ziele in einer Art Schlussspurt bis 2030 doch noch zu erreichen. Mit unverbindlichen Empfehlungen, darin sind sich Wissenschaftler aller Disziplinen einig, wird sich die Hoffnung auf eine nachhaltige Entwicklung jedenfalls nicht erfüllen.
Klimawandel und Nachhaltigkeit vom ersten Expertentreffen des Global Sustainability Strategy Forums berichtete Andreas Beckmann.